Naps, Neues aus der Podcast-Szene.
Hallo, herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Ihr hört Naps und der SZ-Journalist Philipp Bovermann fragt, wir hören Stimmen, sollten wir uns Sorgen machen? Philipp, sollten wir uns Sorgen machen?
Ich glaube, wir sollten uns generell und grundsätzlich Sorgen machen und auch nicht zu viel. Also, ich glaube, man sollte sich immer Sorgen machen, aber vielleicht nicht in erster Linie wegen, wenn man zu viele Podcasts hört oder so. Also das ist, glaube ich, nicht die Richtung, in die das gehen sollte.
Ja, das ist schon ein gutes Stichwort. Also die Stimmen kommen nicht einfach aus dem Kopf selbst, sondern die kommen ja auch irgendwie in den Kopf rein. Und du fragst auch, wie beeinflusst das Dauergeplapper aus dem Weltengehirn die Menschen, das Denken, die Demokratie? Blickst du denn dabei von innen auf die Podcast-Szene oder von außen?
Auf jeden Fall von außen. Also ich höre natürlich selber Podcasts. Aber wie viele Menschen höre ich Podcasts. Bin da jetzt aber auch nicht inhaltlich der absolute Super-Experte. Also ich komme eher so von so einer medientheoretischen Richtung her. Ich habe Philosophie studiert und schreibe im Feuilleton immer wieder über Medienthemen, auch sehr allgemein und theoretisch, hoffentlich trotzdem einigermaßen munter und irgendwie vermittelbar und so. Also Feuilleton ist ja häufig irgendwo zwischen Wissenschaft, Geisteswissenschaft und normalem Journalismus in Anführungszeichen oder Dingen, die man sich so erzählt. Also es ist oft so eine Verbindung von Wissenschaft und Alltag, wenn man so will. Und in dem Sinne war das halt einfach eine relativ auch klassische feuilletonistische Betrachtungsweise, also die sich so ein paar sehr grundsätzliche Fragen zu stellen und sie dann halt möglichst wieder zu erden in dem, was die Menschen halt so tagtäglich erleben.
Du schreibst unter anderem auch über Filme, habe ich zum Beispiel gesehen. Habt ihr jetzt nicht alles von dir gelesen, aber du hast da schon einen breiteren Fokus. Aber angenommen, du hörst Podcasts, was hörst denn du dann beim Joggen, beim Bügeln?
Was höre ich so? Ich höre tatsächlich relativ gern geskriptete Podcasts. Ich habe so ein Investigativ-Fable, muss ich sagen. Also ich mag nicht so gerne True Crime. Das ist mir irgendwie oft zu, weiß nicht, mag ich einfach nicht so. Sieht oft so ein bisschen cheap an für mich. So. Es kommt, glaube ich, sehr drauf an. Es gibt wirklich sehr, sehr gute. Also ich habe selber schon mal einen gemacht auf eine Art, aber das da war irgendwie aus der Ferne dran beteiligt. Aber zum Beispiel jetzt gerade zuletzt hat mir sehr, sehr gut gefallen vom Guardian, The Birth Keepers. Habe ich gerade ziemlich verschlungen über Frauen, die Alleingeburten machen, also die davon überzeugt sind, dass das medizinische System die Geburt so quasi technokratisch zerstört hat und dass die Medizin grundsätzlich sich aus Geburten rauszuhalten hat und da so eine spezielle Gruppe, die da auch so fast so eine Art Sekte gebildet hat, wo es dann auch um Geld geht und so, und dann sterben da leider hin und wieder mal Kinder, aber das ist halt einfach alles Schicksal, man muss da der Natur, darf ihr nicht reinreden und also es ist total dark, aber im Ton extrem super, journalistisch total sauber gearbeitet und wahnsinnig feinfühlig, gerade bei so einem komplizierten Thema, das ist ja durchaus sehr ambivalent ist, weil keiner ja bestreiten würde, dass auch Frauen bei Geburten in Krankenhäusern auch wirklich unerfreuliche Dinge passieren und das ist da, also es ist sehr, also sowas mag ich zum Beispiel sehr gerne.
Ja, das ist vielleicht auch die Stärke des Mediums Podcast, dass man sehr, sehr komplizierte Themen dann wirklich einmal in Ausführlichkeit und sehr anschaulich aufbereiten kann, was in einem 30-sekündigen TikTok einfach nicht funktionieren würde.
Ja, also was ich auch sehr gerne mag, sind dann doch erstaunlich präzisen Beschreibungen von wirklich komplizierten Sachverhalten, die manche Leute im Podcast ja plötzlich mal so einfach aus so einem spontanen Gespräch heraus einfach mal abfeuern. Sie können nicht nachgucken, irgendwelche Zahlen und so. Und dann müsst ihr dann nachher nochmal die Zahlen nachprüfen, so ungefähr. Aber im Grunde das, worum es geht, dann einfach doch wahnsinnig super auf den Punkt bringen. Ich weiß nicht, Ben Affleck neulich im Gespräch mit Damon bei Joe Rogan. Daraus hat sich so ein eigener Text nochmal bei uns ergeben. Aber nur so ein Nebenstrang ist, wie er halt über die KI-Entwicklung also wie er da so draufblickt, und das ist einfach irgendwie in ein paar Minuten hat er halt einfach wahnsinnig gut alles mal genailed so, und das finde ich schon immer wieder echt beeindruckend.
Und wenn du dann solche Podcasts hörst, war das dann vielleicht auch ein Ausschlagpunkt für dich zu sagen, okay, nee, ich würde mich jetzt gerne nochmal intensiver mit Podcasts auseinandersetzen und das dann auch auf einer journalistischen Ebene?
Ja, also ich meine, die interessantesten Texte oder Beobachtungen, finde ich, gehen ja immer von so ganz offensichtlichen Beobachtungen aus. Und ich meine, man sieht ja einfach, dass wenn man sich so durch die Stadt bewegt, jeder hat Kopfhörer im Ohr. Also das heißt jeder, ne? Aber sehr viele Menschen, ne? Und man, egal wo ich hingehe, mit wem ich spreche, man hört eigentlich die ganze Zeit an irgendetwas. Man hört Menschen, die zu einem sprechen. Und dann stellt sich ja die Frage, ja, was macht das eigentlich mit einem? Was macht das mit uns individuell und auch als Gesellschaft, wenn wir ständig Menschen zuhören, auch auf so eine Art und Weise, wie Podcasts eben funktionieren? Da verlagert sich offenbar etwas vom Visuellen ins Auditive. Also ich meine, so die Fernsehära ist ja offensichtlich schon länger vorbei, und ich habe auch nicht mehr so das Gefühl, dass so die TikTok-Logik, so Kurzvideos und so, klar, es wird natürlich immer noch sehr, sehr viel geguckt und so, das ist ja gar keine Frage. Aber da habe ich irgendwie so das Gefühl, das kulturelle Momentum, also so die große kulturelle Zugkraft, hat auch wieder so ein bisschen nachgelassen. Ich meine, man hat ja gerade gesehen, so die Social-Media-Nutzungszahlen gingen ja jetzt zuletzt, ich meine, überall bis auf die USA war so ein leichter Rückgang sogar. Also es ist natürlich immer noch sehr hohes Niveau und so, aber ich meine, da im Social-Media-Bereich verändert sich ja ganz, ganz viel. Und ich glaube, ganz viele Leute merken einfach, dass es sich auch nicht zum Besseren verändert hat. So der Begriff Brainrot ist ja jetzt seit ein paar Jahren irgendwie überall. Also ich glaube, keiner, der sich so durch sich so TikTok und Instagram und so die ganze Zeit so reinfährt, würde ja ernsthaft sagen, dass es hochwertiges Zeug ist. So ist halt einfach schon addictive und oft auch geil und irgendwie witzig und überraschend und so, gar keine Frage. Aber es fühlt sich halt auch einfach nicht so gut an. Und ich habe so das Gefühl, Podcasts, da geht's um irgendwie was anderes. Und das ist so unterbeleuchtet, finde ich, weil ich meine, was Social Media ist und warum das vielleicht auch irgendwie schrecklich ist und auch zu Recht, ne, das darüber wurde halt schon sehr viel geschrieben. Aber was Podcasts eigentlich auszeichnet und inwiefern das gut oder auch bedenklich ist in manchem, darüber gibt's halt eigentlich kaum öffentliche Diskussion, habe ich das Gefühl.
Ja. Ist vielleicht auch ein klassischer Medienmechanismus, dass die Dinge, die nicht gut laufen, halt zwangsläufig kritisiert werden müssen, denn da müssen wir uns dringend drum kümmern. Also nicht ohne Grund steht ja auch die Regulierung für soziale Medien jetzt tatsächlich nochmal in einer großen Diskussion. CDU, SPD denken beide drüber nach, ob das nicht vielleicht doch eine gute Idee wäre. Und auf der anderen Seite Podcasts, da spricht keiner über Regulierung, einfach weil es da offenbar bislang kein offensichtliches großes Problem mit gibt. Ne? Es gibt bestimmt auch gruselige Podcasts. Also wenn ich jetzt an die Vereinigten Staaten denke, da hat sich ja tatsächlich auch eine ganz, ganz eigene Bubble gebildet von Podcastern, die, sag ich jetzt einfach mal vorsichtig, alternative Wahrheiten anbieten und damit sehr, sehr viele Menschen erreichen. Ich glaube, an dem Punkt sind wir hier in Deutschland jetzt noch nicht so in einem sehr, sehr, sehr großen Maße. Aber das Medium Podcast an sich scheint per se erstmal nicht so problematisch zu sein. Ist mein Eindruck zumindest. Was denkst du?
Ja, nee, ich würde dem so im Großen und Ganzen auch zustimmen. Ich glaube, meistens sind die Dinge ja nicht ganz so eindeutig und sehr ambivalent. Ne? Ich meine, ich finde auch bei Social Media ist nicht alles schlecht und schrecklich. So die Diskussion gerade ist, finde ich halt schon auch sehr einseitig, hebt sie da auf das Negative ab, und das will ich überhaupt nicht bestreiten. Und ich, wenn man mir jetzt also mich fragen würde, würde ich sagen, auf jeden Fall, also ist so dieses Kurzvideo-Zeug grillt dein Gehirn wahrscheinlich deutlich mehr, als wenn du dir Podcasts anhörst. Also gar keine Frage. Mir hat sich nochmal die Frage gestellt, dieses Gefühl der Intimität, um das es bei Podcasts ja immer geht. Also ich meine, es hat ja was sehr häufig Einlullendes. Man hat ja das Gefühl, man hört einem Menschen zu, man kriegt den irgendwie mit. Also man lernt den kennen und vertraut dieser Stimme dann auch irgendwo auf eine Art. Das hat ja dann potenziell, kann man das natürlich auch missbrauchen. Also ich will halt gar nicht, also mir war das in dem Artikel auch wichtig, das jetzt nicht so darzustellen, weil es ja passiert ja immer, ne? Wenn dann irgend so ein neues Medium groß wird, irgendwann kommen dann die Ersten und schreien, oh Gott, dieses Medium wird jetzt die Kinder verderben und sonst was. Das Das würde ich also, das würde ich auch auf keinen Fall machen wollen. Also ich glaube, wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, dass da teilweise, weil sich das halt, ne, weil viele Podcasts sind halt super lang, man spricht miteinander, man kann bestimmte Fakten nicht einfach mal eben nachprüfen, wie bei einem Artikel, den man schreibt, also bei irgendwas, auch was geskriptet ist, auch bei Fernsehbeiträgen, die Leute, die diese Fernsehbeiträge schreiben, die prüfen ja hoffentlich vorher nochmal nach, bevor das auf Sendung geht, ob das auch alles stimmt und so. Bei einem Podcast wird halt einfach viel geredet, viel behauptet und da entsteht natürlich auch, wird auch viel Unsinn ins Land gefunkt und so. Das ist so das eine, da würde ich halt einfach sagen, da muss man sich halt irgendwie bewusst sein, dass es halt so ist. Und da glaube ich, in diesem gefühlten Intim-Space, der halt einfach letztlich gar keiner ist, da kann man natürlich auch viel so mit so jetzt, ich sag's mal so unter uns, und dann wird da so ein bisschen was auch mal so in die Welt rausgerauen, dass ich erinnere mich da so an einige Folgen im Hotel Matze, wo ja Sachen behauptet, also wo Leute befragt wurden und die dann einfach so Dinge behaupten durften, unwidersprochen, die völliger Käse sind. Und so, das sind so ein paar, aber wie gesagt, ich will es jetzt wirklich nicht nur auf so eine kritische Schiene bringen. Ich finde es vor allem sehr interessant, also dass der Einfluss, glaube ich, von Podcasts auch deutlich größer ist, als man das im Normalfall so annehmen würde vielleicht. Das war mir vor allem wichtig.
Wie lange hast du gebraucht, um dich da mit dem Thema auseinanderzusetzen? Also wie lange schreibt man an so einem Text, bis der veröffentlichungsbereit ist?
Im Feuilleton ist, also ich meine, bei solchen Artikeln ist ja die Recherche meistens gar nicht so klar zu definieren, weil man halt einfach ganz viel beobachtet, hier und da liest, irgendwann mal was gelesen hat, vielleicht auch vor Jahren, und das sich dann irgendwie im Kopf so zusammenbaut, insofern schwer zu sagen. Also ich meine, richtig ganz konkret angearbeitet habe ich so vielleicht eine Woche oder so.
Das ist recht zackig.
Obwohl, ja, also
aber du hast die Konzepte halt auch parat, ne? Du hast Kulturjournalismus studiert, habe ich das richtig verstanden?
Literaturwissenschaften und Philosophie und noch dann Kulturjournalismus noch als so eine Art praktischer Studiengang, genau. Ja,
ja, okay, sorry, habe ich es durcheinander gebracht. Und in deinem Text sprichst du von der Oralität. So, das war ein Begriff, den ich persönlich noch nicht kannte. Ja. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was bedeutet das denn?
Also die Oralität, also die orale Kultur, da kann ich jetzt richtig den Literaturwissenschaftler raushängen lassen. Das ist die Oralität, also die orale Kultur ist die Kultur, die ersetzt wurde mit Einführung des Buchdrucks durch die Schriftkultur. Also die Kultur des gesprochenen Worts, der mündlichen Überlieferung. Von Wissen, das eben nicht in Büchern steht, sondern dass sich die Menschen erzählen, keine Ahnung, bei der Feldarbeit, durch so umherziehende Gelehrte und sowas, in Klöstern im Mittelalter, also in ganz bestimmten Orten, und also so eine Art von Informationsweitergabe mündlich folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die eben ganz andere sind als die einer Schriftkultur.
Märchen zum Beispiel, oder? Daran musste ich zum Beispiel sofort denken. So, genau, die wurden wahrscheinlich auch sehr, sehr lange erzählt, bevor die das erste Mal aufgeschrieben wurden.
Ja, oder die Ilias gilt meines Wissens, aber wie gesagt, ich bin absolut kein Experte, so als die erste schriftlich, also niedergeschriebene mündliche Erzählung, und hat einfach noch viele, ganz viele von deren Merkmalen und Kennzeichen. Also so mündliche Texte, so nimmt man wohl an, zeichnen sich halt sehr stark häufig durch so bestimmte Verarbeitungstechniken, durch Reime aus, durch so wiederkehrende Formeln, die einfach auch dazu dienen sollten, dass die Leute sich die Texte merken konnten und Informationen zu verdichten letztlich. Also gerade so diese Märchenformel, es war einmal und so, das ist so ein ganz einfaches Beispiel. Oder in der Ilias gibt es so, das nennt sich fachsprachlich Epitheta, für die Menschen, die sich hier so auf humanistischen Gymnasien sowas mal irgendwann mal reingezogen haben, quasi so Formeln, der schnellfüßige Achilles und sowas, also um die Menschen einzuführen, und sowas zeichnet die orale die orale Kultur aus. Und das verschwand halt mit dem Aufkommen der Schriftkultur.
Und da gibt es jetzt die primäre Oralität und die sekundäre Oralität, als wäre es noch nicht, als wäre das Wort noch nicht fremd genug.
Als wäre es noch nicht kompliziert genug, ja. Also das wiederum ist ein Konzept. Und das fand ich jetzt in dem Zusammenhang sehr interessant. Darauf habe ich in dem Artikel verwiesen von einem Medienwissenschaftler namens Walter Ong. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Jedenfalls, dem ging es darum, dass die Fernsehkultur seinerzeit schon, also das war seine These, seine Beobachtung, wieder Kennzeichen der oralen Kultur, die ja eigentlich verdrängt worden war, wieder aufleben lässt. Ja, weil halt gesprochen wird, weil eben nicht Menschen über einem Text brüten, sich die Sätze ganz genau angucken und dann Querverbindungen herstellen, vielleicht sogar noch unterstreichen und solche Sachen, wie man eben mit Texten auch arbeitet oder arbeiten kann, und sondern man wird so gesehen, man wird ein bisschen von der Information überrollt, auch weggeblasen auf eine Art, und affektive Dimensionen spielen noch eine Rolle. Ne, der Klang der Stimmen, das ist natürlich das eine, aber auch eben beim Fernsehen eben die Bilder und so. Und da beobachtet er eben, dass die Sprache wieder einfacher wird, wieder in manchen, also formelhafter wird und so weiter. Und ich meine, mir erschien es so ein bisschen naheliegend, dass wenn jetzt gerade, wie es ja bei vielen Podcasts und vor allem auch Live-Streaming-Formaten, so Twitch und so, einfach die Skripte ganz wegfallen, also ne, auch unter dieser sekundären Oralität nicht nochmal eine, also schriftliche Skripts drunter liegen, dass bestimmte Gesetzmäßigkeiten da vielleicht noch ein bisschen stärker wieder zum Tragen kommen, die der halt damals schon beschrieben hat, aber vielleicht auch auf so eine andere Weise nochmal. Also vielleicht ist es dann auch gar keine sekundäre Oralität mehr, sondern irgendwas, was vielleicht sogar wieder so ein bisschen näher dran ist, sogar an so einer originären, primären Oralität, weil es ja tatsächlich einfach Gespräche sind zwischen Menschen, die aber ganz stark den öffentlichen Diskurs wieder prägen.
Es gab die erste Oralität. Menschen haben sich Informationen in Geschichten und Reimen gegenseitig übermittelt und so dann über Jahre konserviert, über Jahrhunderte vielleicht sogar. Dann kam die Schriftkultur. Dann dachte man erstmal, ja okay, das von früher, das ist nicht mehr so aktuell für uns. Wir schreiben ja jetzt alles auf, richtig schlau. Und dann kam irgendwann mit den neuen Medien die sekundäre Oralität, sprich Menschen schreiben gar nicht mehr unbedingt auf, sondern plappern in einem Podcast oder unterhalten alleine, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, zum Beispiel in Livestreams. Habe ich das richtig zusammengefasst? Versteht das richtig?
Ja, genau. Also die sekundäre Oralität, die ist ein Produkt einer modernen Medienkultur. Genau. Und aber eben, ich meine, das Konzept ist halt 40 Jahre alt, insofern passt es halt irgendwie in vielem auch schon gar nicht mehr so ganz zur Gegenwart. Und ich habe das halt versucht, so ein bisschen zu adaptieren, weil das war halt damals halt sehr auf das Fernsehen gemünzt.
Also ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht und dachte, ist das so? Okay, interessanter Erklärungsansatz. Und dann ist mir aber aufgefallen, was mir, wenn ich über Podcasts oder Medien allgemein nachdenke, immer wieder an verschiedenen Stellen auffällt, nämlich, dass alles anfängt, miteinander zu verschwimmen. Also, dass wir dieses eine Medium haben, das gibt's ja eigentlich gar nicht mehr.
Ja, ja.
Jeder, der einen Podcast macht, hat Social-Media-Kanäle. Jeder, der Social-Media bespielt, hat, Gott bewahre, womöglich auch ein Newsletter oder E-Mail. Online-Videos sind praktisch die Fortsetzung von dem, was vorher TV war.
Absolut,
gesprochen
ja.
wird überall. Dann gibt es jetzt plötzlich von einem gesprochenen Podcast gibt es die Transkripte, für Social-Media-Videos gibt es die Untertitel. Das heißt, all diese Formen verschwimmen ja tatsächlich miteinander.
Absolut,
ne?
Ja, ja.
Und für den Hörer, den Zuschauer, ist es halt eigentlich eine gute Sache, denn man kann die Videos dann mit den Untertiteln einfach auch lesen. Das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Aber genau, diese Theorien,
also ich meine, absolut, ich meine, man kann sich sowas, glaube ich, sowieso auch nicht ganz so eben als, wie wir es gerade so durchgekaut haben, als so eine Stufenfolge vorstellen, dann kommst du das eine, dann kommst du das andere und dann ist es irgendwie vorbei und so. Ich meine, auch während die Schriftkultur aufkam, gab es logischerweise auch noch die mündliche Kultur parallel. Das ist ja klar, ne? Ich meine, dann haben wir einfach immer mehr Leute angefangen zu schreiben, dann war das irgendwann so die dominierende Art, mit Informationen umzugehen, aber ja auch nie die alleinige. Dann dann kam eben sowas, also wie so moderne Massenmedien hinzu und die Gesetzmäßigkeiten, die die damit irgendwie zusammenhingen. Gleichzeitig wurden natürlich weiterhin Bücher gelesen. Also das sind natürlich alles Logiken, die irgendwie parallel existieren. Und mein Gefühl wäre, dass so bestimmte Medienlogiken zu bestimmten Zeiten einfach die dominierenden, die kulturell prägendsten sind. Und da hätte ich einfach so das Gefühl, dass gerade der Podcast, also oder das Hören und Sprechen einfach genau so eine prägende, dominierende Kraft ist in der Öffentlichkeit. Das heißt überhaupt nicht, dass die alles deswegen verdrängt oder so. Aber ich finde, man kann einfach ganz viele Entwicklungstendenzen kann man eben entlang dieser Logiken beschreiben oder besser verstehen. Und ja, dieser Einfluss erscheint mir irgendwie einfach unterbeleuchtet. Also ich habe nicht so das Gefühl, weil Podcasts so nebensächlich immer so klein daherkommt und auf so eine Art. Ne? Es ist irgendwie nie so das ganz große Donnernde. Es ist nicht so der eine. Es findet so im Hintergrund statt und ich habe das Gefühl, dass es deswegen auch nicht so in seiner prägenden Kraft nicht so gesehen wird.
Ja, also ich glaube, ich würde das unterschreiben. Ich glaube, ich gebe dir recht. Also wenn man Podcasts mit sozialen Medien vergleicht, dann haben die tatsächlich was Zurückhaltendes und fast ein bisschen was Schüchternes. Mhm. Die sind nicht so invasiv, nicht so aggressiv und nicht, ich würde sogar sagen, auch nicht so aufdringlich.
Absolut.
Also ist meine persönliche Wahrnehmung. Du gehst sogar so weit, Podcasts als das neue Leitmedium zu bezeichnen.
Ja, das ist genau das, worauf ich gerade nicht raus wollte. So. Also ich meine, diese Bewegung, die man, finde ich, das ist ganz schwer natürlich irgendwie in Zahlen zu messen, was ich eben vorher schon meinte, aber ich habe so das Gefühl, dass viele Menschen echt unglücklich sind mit den sozialen Medien. Und ich glaube, dafür gibt es viele Gründe, die letztlich halt mit Geld zu tun haben, auch jetzt mit KI, mit Leuten, die diese Plattform kontrollieren. Da gibt es 1 Million Gründe, darüber könnten wir jetzt auch nochmal 2 Stunden sprechen, aber das ist, ich glaube, vieles wurde da auch schon häufig oft genug öffentlich durchgekaut. Mindestens zum Teil erscheint es mir auch wie eine Gegenbewegung, weil ich glaube, die Menschen fühlen sich einfach angeplärrt und überfordert und überrollt von so vielem und wollen gerne einfach auch mal bei bestimmten Sachen am Ball bleiben können, wollen vielleicht auch ganz konkret Menschen zuhören, Menschen, also das Gefühl haben, dass da Menschen sind, denen sie als Person, als Menschen zuhören können. Das klingt jetzt so tautologisch, so blöd, aber ich meine, ich glaube, ganz viele Menschen sind auch einfach dann allein zu Hause. Ich meine, das wird ja auch immer wieder festgestellt und auch zu Recht, finde ich, nachgedacht, was es eigentlich ist und wie man das lösen kann. Ich meine, dass ganz viele Menschen auch, glaube ich, einsam sind. Und ich glaube, das ist nicht nur so, da muss man jetzt nicht nur so an die ganz extremen Fälle denken, aber in einer so, ja, doch so schnelllebigen, so plärrigen, so irgendwie unsicheren Gegenwart und Welt. Das klingt ja gleich wieder so weinerlich und apokalyptisch gleichzeitig vielleicht. Aber also ich kann das auch total nachvollziehen. Man will ja teilweise einfach auch nur bestimmten Menschen, von denen man so das Gefühl hat, die sind jetzt so ein bisschen wie der erweiterte Freundeskreis, einfach mal zuhören und kennt die dann auch schon, muss dann nicht sich jedes Mal aufwendig erstmal so reindenken und reinfühlen, womit habe ich es eigentlich zu tun und vertraue ich dem oder der jetzt, sondern man kennt die dann halt schon und kann sie dann auch so ein bisschen einfach zurücklehnen und fallen lassen. Und ich glaube, das ist einfach die Magie, dass man das Gefühl hat, man steckt da irgendwie mit drin oder die sind irgendwie bei einem auch auf so eine Art. Das soll es ja wirklich nicht so kitschig und nicht so pathologisierend klingen oder so, weil man da ja sonst, man kann da ja leicht irgendwie auch auf so eine Schiene kommen, so von wegen, dass die Menschen alle irgendwie, dass es denen allen so schlecht geht oder so, dass sie deswegen jetzt das unbedingt brauchen und darüber müsste man sich jetzt irgendwie Sorgen machen, irgendwie das halte ich für Quatsch, aber es ist, glaube ich, einfach so ein Antidote zu so einer Welt, die sowas einfach oft nicht bietet, wo man einfach zugeballert wird an allen Ecken und Enden und überhaupt nicht weiß, wie man noch vertrauen soll, wie man wem man seine Zeit schenken soll. Und da gibt es einfach eine andere Art von Connection, als jetzt zu sagen, da reizt mich etwas so sehr, dass ich da jetzt nicht weggucken kann, weil mich der Algorithmus mal wieder irgendwie so gecatcht hat oder das ist einfach so krass, da kann ich jetzt irgendwie nicht abschalten. Da ist ja der Funktionsmechanismus nicht so, ich kann jetzt nicht abschalten, weil es mich so sehr zuballert, dass ich irgendwie denke, ich muss es doch dranbleiben, auch wenn es sich eigentlich scheiße anfühlt, sondern ich will jetzt dranbleiben, weil ich einfach dem Menschen zuhören will. Das ist was anderes.
Also ich bin ja Verfechter der These, dass der eigene Körper einem oft sagt, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Und angenommen, ich mache dann mal den Fehler und schaue mir flashige 20-Sekunden-Videos zu oft hintereinander an, dann habe ich danach, wenn ich das Handy weglege, eigentlich nie so ein richtig gutes Gefühl. Das ist nie so wie, oh geil, ich habe gerade was geschafft und jetzt ist mein Tag ein kleines bisschen besser. Wenn ich Podcast zu Ende gehört habe und damit eine gute Zeit hatte, fühlt sich das aber anders an. Und weiß nicht, also ich will jetzt gar nicht kitschig oder esoterisch klingen oder sowas, aber ich glaube, mein Körper ist da schon ein ganz guter Kompass für das, was mir gut tut. Und ja.
Nee, das ist also geht mir ja auch so. Also ich ärgere mich halt auch jedes Mal, wenn ich habe eine kleine Tochter, wenn ich die ins Bett gebracht habe, dann irgendwie meistens pennt man dann ja selber irgendwie schon so halb ein und dann brauche ich irgendwie eine Dreiviertelstunde, um wieder hochzufahren. Und in der liege ich halt dann dran und denke, oh, ich kann auch nicht aufstehen. Und dann habe ich das Handy und wisch mich da durch Instagram und dann denke ich wieder so, oh nee, hätte ich halt noch irgendwie einen Film gucken können oder was lesen können oder so. Jetzt habe ich irgendwie eine halbe. Und dann ständig diese scheiß Werbung, das nervt mich auch total, weil die ja mit mir zu tun hat und mir die Werbung spiegelt. Was ich offensichtlich für Probleme habe.
Kannst du ein Beispiel nennen, was dir da so gezeigt wird oder ist zu privat?
Ich habe offensichtlich eine scheiß Körperhaltung. Ich krieg ständig so, ich krieg ständig so, wie kannst du deinen Posture irgendwie, welchen Hilfsmitteln und Gimmicks und welche Trainingsprogramme und so. Ich denke so, ja, okay, gut. So.
Also deine Haltung sieht von hier nicht so schlimm aus, vielleicht mal als Feedback. Ja. Du sagst, die Stimme durchdringt das digitale Rauschen. Das ist so eine, also wir hatten es vorhin schon so ein bisschen davon, das ist vielleicht auch ein bisschen so eine philosophische Frage. Was glaubst du, warum ist das so? Warum hat die Stimme so eine Macht?
Ich vermute mal, ohne da irgendeine geringste Ahnung zu haben, natürlich wieder.
Bei mir darfst du einfach halt philosophieren und ins Blaue raten.
Genau, ja, so ich meine, schön philosophisch, keine unnötigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern einfach denken. Also ich vermute einfach mal, dass ganz, ganz stark das Gehirn sich ja irgendwie darauf eingerichtet hat, auf menschliche Stimmen zu achten, weil sie natürlich für unser Überleben total wichtig sind. Dafür würde ich mal vermuten, wurde ganz, ganz viel Platz in unserem Gehirn, in unserem Bewusstsein reserviert und insofern fällt uns das wahrscheinlich ja auch intuitiv erstmal leichter, als irgendwelche Informationen zu verarbeiten auf Weisen, die halt von dem ursprünglichen, eben von der Stimme viel weiter weg sind. So. Ich meine, das weiter entfernt könnte es ja fast gar nicht sein, als irgendwelche abstrakten Symbole. So. Das hat natürlich eine sehr, eine immense Kraft.
Ich bin tatsächlich auch davon überzeugt, dass das so ist. Der Zauber des Zuhörens ist ja ganz eindeutig real. Also ich spüre den, wenn ich gute Podcasts höre oder ein tolles Radio-Feature oder so, bin ich einfach an Bord. Und bei den allermeisten YouTube-Videos oder Social-Media-Kanälen habe ich das nicht. Und da habe ich dann tatsächlich auch noch ein bisschen drüber nachgedacht. Willst du meinen super unwissenschaftlichen Take hören?
Unbedingt.
Ja? Ich musste an Harry Potter denken. Also du kennst vielleicht die Harry-Potter-Bücher-Filme.
Ja, klar.
Und wenn die Zeitung lesen, dann gibt es da ja sich bewegende Bilder drin. Und in den Gemälden sind halt auch sich bewegende Characters. Die sind aber nicht so richtig lebendig. Man ist irgendwie immer noch so ein bisschen von denen getrennt, obwohl die sich bewegen und obwohl man die sehen kann. Und es gibt diese eine Szene, ich glaube das erste Teil, das zweite Teil, da kriegt Ron diesen Schreibbrief von seiner Mama. Ja, er macht den Brief auf und die ganze Schule hört, wie er von seiner Mama angeschrien wird. Und stimmt, ich hatte das Gefühl, dass es einen krassen emotionalen Impact hat. Also den hat er natürlich auch nicht zur Belohnung bekommen, sondern so ein bisschen als Strafe. Aber da dachte ich, okay, das ist irgendwie funny, dass die bewegenden Bilder jetzt nicht so einen richtigen Impact auf den Menschen haben, aber das, was gesprochen wird, was man so hören kann, Das hat irgendwie ein bisschen was Realeres.
Ja, und ich meine, es hat ja auch sowas so stark Erdendes. Ich glaube, gerade wenn man sich jetzt irgendwie so durch so eine Mediengegenwart bewegt, dann hat man ja nahezu immer mindestens einen Bildschirm in der Hosentasche oder irgendwie man guckt teilweise auf mehrere Bildschirme gleichzeitig. Man sitzt vielleicht abends und guckt noch irgendwas, streamt irgendwas und hat gleichzeitig das Handy in der Hand. Oder am Computer läuft irgendwas auf irgendeinem Tab und im anderen macht man dies und jenes und so. Man ist ja irgendwie immer so am Multitandeln und am Multiscreenen und am Multitasken und, ne, und all diese krasse Gleichzeitigkeit, wenn da dazwischen eine Stimme ist, also wenn in einem der Tabs oder in den Kopfhörern jemand zu einem spricht, auch wenn man vielleicht gar nicht so aktiv zuhört die ganze Zeit, ist man ja trotzdem erstmal dadurch irgendwie gegroundet und in Verbindung mit diesem Menschen, der da gerade zu einem spricht. Man kann ja auch nicht umhin darauf zu reagieren, dass irgendwie das Gehirn einem signalisiert, warte mal, da redet jemand mit mir. Ich bin offensichtlich gerade hier in einer Situation.
So, das stimmt. Ist ja viel, man viel, ist dann viel, in viel Kontakt, ne? Ob man will oder nicht.
Ja, also, genau,
man kann weggucken, aber weghören ist unmöglich.
Weghören geht nicht. Also man zumindest den Klang bekommt man ja dann noch mit. Oder die, ja, wie die Stimme jetzt auf einen wirkt. Auch wenn man den Inhalt gar nicht mehr mitbekommt. Man fühlt sich angesprochen.
Ich bin ja kein Medientheoretiker, aber von diesem einen habe selbst ich mal gehört. Das war der Marshall McLuhan. Und er meinte, the medium is the message. Und auch du schreibst ja in deinem Beitrag, dass Podcasts die Art und Weise, wie wir die Welt überhaupt wahrnehmen, verändern. Ja, das fand ich super interessant, denn ich kann es tatsächlich auch aus meinem persönlichen Empfinden bestätigen. Es gibt, ich würde einfach mal sagen, Creator, die verschiedene Kanäle bespielen. Und ich habe zum Beispiel von diesem einen Creator angefangen, damals mal seinen Podcast zu hören. Habe irgendwann später dann mal gesehen, was er so auf Instagram postet und was von ihm so auf YouTube verfügbar ist. Und da ist mir ganz krass aufgefallen, ach krass, wenn ich die Sachen zuerst gesehen hätte, hätte ich dem wahrscheinlich niemals gefolgt. Also ihm zuzuhören fand ich angenehm und informativ und ihm zuzuschauen, 30 Sekunden Social Media Snippets, fand ich furchtbar.
Ja, geht also mir auch so.
Also war mir zu punchy.
Absolut. Also ich mag es auch also in vielen Fällen gar nicht bei Podcasts noch die Videos dazu zu gucken. Das ist, es kommt auch wirklich sehr auf die Creator an, aber in vielen Fällen empfinde ich es als totale Ablenkung und unnötig. Also ich,
Vor allem, es gibt keinen Mehrwert. Also angenommen, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, dass wir sagen, okay, Podcasts sollen sich anfühlen wie Freunde, also weil Video gibt es ja nur für Laber-Podcasts. Sonst wäre es ja eine Dokumentation, wenn zu dem Recherche-Podcast ein Video erscheinen würde. So, das heißt, wenn Podcasts wirklich dazu gemacht sind, dass diejenigen, die sie konsumieren, sich nicht alleine fühlen, dann ist der Mehrwert vom Zuschauen halt nur, dass ich die Person sehen kann, aber es passiert ja nichts. Ne? Die machen ja nichts, es gibt keine Darbietung.
Ja, also ich glaube, jemanden zu sehen bedeutet ja immer, jemanden außerhalb von einem zu sehen. Man sieht immer notwendigerweise ein Objekt, ein Gegenüber, während die Stimme, die ist ja nicht ein irgendwie lokalisierbares Objekt, also dass man sich so gegenüberstellen würde. Sie ist halt sehr unmittelbar. Das ist ja, glaube ich, auch genau der Punkt. Sie ist im Kopf, sie ist im eigenen Kopf und in dem Augenblick, in dem die Stimme dann einem Gegenüber gehört, das ich sehen kann, ist ja auch ein Teil des Zaubers wieder gebrochen, würde ich fast behaupten. Also so eine körperlose Stimme, die nur im eigenen Kopf ist, das ist doch echt pure Magie. Es ist halt auch, Magie ist halt per se, Magie ist Magie. Es kann auch dunkle Magie sein, aber es kann auch helle und tolle Magie sein. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist es natürlich auch helle und tolle Magie. Aber es ist auf jeden Fall erstmal schon auch ein bisschen, ja, teilweise fast schon auf eine Art unheimlich, wenn man so drüber nachdenkt. Man hat immer diese Stimme im Kopf, also eine körperlose Stimme, eine Stimme, die, zu der man nicht unbedingt ein Gesicht auch vor Augen hat. Also wenn ich Podcasts höre, ich sehe da eigentlich in der Regel kein Gegenüber. Und wenn ich es doch sehe, dann ist für mich, dann funktioniert es auch nicht so ganz. Ich bin zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Podcast Reden wir über Geld kennst mit Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Die sind, nee, das, das sind aus, Sich auch
nee,
wieder.
Warte, doch. Nee, halt, stopp.
Ja?
Der Wolfgang hatte nicht auch den Podcast Wohlstand für alle? Oder?
Wohlstand für alle natürlich. Entschuldigung, ich, ja. Reden wir über Geld, das ist ja Quatsch. Nee, Sie sagen das immer nur im Intro. Wir reden über. Also, Entschuldigung, es gab so ein anderes Format, das hieß auch, ich habe es verwechselt,
kein
genau.
Problem. Den habe ich neulich entdeckt und dachte, oh, alle, ich genau. Glaube, ich würde gerne mal reinhören, aber habe es bisher noch nicht geschafft. Aber ja. Ja, stimmt, bei dem Namen Wolfgang, da dachte ich, halt, stopp doch, den
kann ich. Ja, genau, nee, gut, dass du, da könnte ich auch wieder stundenlang drüber reden, weil ich es so interessant finde. Deren Habitus ist halt so sehr, sehr akademisch, sehr auch auf eine Art, klingt so ein bisschen versnobbt beinahe, weil sie sitzen auch beide, wenn man dann noch, auch eben das, deswegen erzähle ich es, weil sie, wenn man noch das Video sieht, sitzen sie beide vor Bücherwänden und es ist sehr gelehrt und sie zitieren die Klassiker der Ökonomie, Philosophen, Literaten und so. Also natürlich, da geht natürlich ein Feuilletonisten wie mir natürlich sofort das Herz auf. Aber es ist halt auch so eine Art, halt auch so oldschool für, also ne, das ist so, das ist irre eigentlich. Aber genau, wenn ich dann aber diese beiden Typen so sehe, dann muss ich, dann kann ich auch fast nicht umhin. Ja, das, dann ist es so präsent, was das auch für irre Typen sind auf eine Art. Ne, dann sehe ich das und denk das so mit, dann denk über die Menschen nach und dann sind sie nicht mehr in meinem Kopf.
Boah, noch ein Beispiel, das mir gerade einfällt. Es gibt ja die psychologische Methode der Psychoanalyse. Und da ist ja auch ein Teil der Gleichung, dass Patienten auf der Couch liegen, also nicht nur metaphorisch, sondern wirklich auf der Couch liegen und die gucken dann die Decke an oder ihre Hände oder was auch immer die anschauen. Und der Psychologe sitzt mit Absicht nicht ihnen gegenüber, um sie anzuschauen und mit ihnen zu sprechen, sondern so ein Stück weiter hinter denen, seitlich, damit bloß niemand im Gesicht des Psychologen Gefühlsregung, einen kleinen Moment von Ekel oder Irritation oder sowas sehen könnte, wenn man was erzählt. Vielleicht ist das ein ähnlicher Mechanismus.
Ich würde bloß kein
Gesicht sehen, damit absolut. Man völlig allein ist mit seinen Gedanken und frei assoziieren
genau,
kann.
Genau, dass die Stimme eben nicht die Stimme eines Gegenübers ist. Das würde ich absolut auch so sehen. Und
Du schreibst in deinem Text auch von Ambient Information, also so ein bisschen sowas wie hintergründiger Information. Ist das was Gutes oder was Schlechtes?
Ich glaube, das ist erstmal einfach wertneutral. Ich meine, es gibt ja sehr gebündelte Informationen, die man sich halt bewusst aufschafft, wenn man irgendwas nachguckt, was nachliest, irgendwas bewusst aufnimmt. Und Ambient-Information ist einfach das, was einem so zuströmt. Ohne dass man jetzt bewusst danach sucht, nimmt man es halt irgendwie auf. Das neben dem Inhalt der Stimme gibt es ja auch noch diverse andere Sachen, wie wir was betonen, wie wir was sagen, wie sich was aus was ergibt und sowas. Das sind ja alles irgendwie Hintergrundinformationen, die das Gesagte, die ganz konkrete plastische Informationen auch ergänzen.
Ah, das zählt auch mit zur Ambient Information. Glaubst du, Podcast und kritisches Denken gehen gut zusammen, wenn man so diese Ambient Information aufnimmt, weil man wird so ein bisschen berieselt und was halt hängen bleibt, bleibt hängen. Glaubst du, eine kritische Auseinandersetzung findet da ausreichend mit statt bei den Hörern?
Schwierige Frage. Also ich glaube, dass fürs Nachdenken und für einen selbst tatsächlich sehr wichtig ist, sich auch mit geschriebener Sprache auseinanderzusetzen. Aber es wäre ja völlig idiotisch zu behaupten, dass Menschen, die viel Gespräche hören oder viel Gespräche führen, deswegen dumm werden oder so. Wie bescheuert werden das? Ich meine, weil natürlich auch Menschen, die sehr viel nachdenken, die sich sehr kritisch mit schwierigen Gedanken beschäftigen, natürlich Gespräche führen und also natürlich auch sich Gespräche anhören können. Ich glaube, die Frage ist eher, schafft man es daneben auch? Und das ist eben das Kennzeichen von geschriebener Sprache, auch bei einem Gedanken mal zu verharren, vielleicht zu umkreisen und nicht, wie es in einem Gespräch eben ist, dann von einem zum anderen zu gehen und dann auch immer wieder locker zu lassen sozusagen. Man kann halt einfach viel kompliziertere Gedanken in Schriftsprache äußern, weil man die Sätze einfach mehrfach lesen kann. In gesprochener Sprache, ja, muss man vereinfachen.
Du schreibst auch darüber, dass dir aufgefallen ist, dass in manchen Podcasts manche Gäste reden und reden und reden, oft unwidersprochen. Ich habe neulich noch ein Newsletter verschickt und da habe ich den Punkt ebenfalls aufgegriffen, weil ich das interessant fand. Und ich habe das zum Anlass genommen, selber als Podcaster mit mir und meinen Mitpodcastern vielleicht auch mal ein bisschen ins Gericht zu gehen, weil ich denke, dass du damit leider einen wunden Punkt getroffen hast und vollkommen recht hast. dass viele Menschen, die podcasten heutzutage, sowas wie Quereinsteiger sind. Die sind vielleicht Influencer oder waren Schauspieler oder dieser eine interessante, sympathische Unternehmer, der sich dachte, ja mein Gott, ich mache jetzt auch noch Podcasts nebenbei. Hm. Und dann kommen die so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, zu Gästen, zu denen sie sonst nie gekommen wären. Gute Rhetoriker, Politiker, Menschen, die vielleicht das ein oder andere erreichen wollen, vielleicht auch irgendwelche Unternehmensmenschen oder sowas. Und dann lassen die sich so ein bisschen von denen einlullen.
Hm.
Du bist ja Journalist. Du verkehrst mit Journalisten. Sag mir mal, ob du meinen Eindruck teilst, dass geschulte Journalisten da vielleicht einfach ein bisschen besser für ausgebildet sind als so ein Quereinsteiger.
Ja und, oh Gott, es tut mir furchtbar leid, ich sage immer ja und nein. Also jetzt sage ich auch wieder ja und nein.
Also du musst gar nicht eindeutig antworten, teile einfach deine Gedanken. Ich bin super neugierig.
Ja, also ich glaube, was Journalisten machen, ist halt einfach in vielen Fällen was anderes als das, was Podcaster machen. Wobei natürlich auch Journalisten Podcaster sein können, aber...
Aber nicht zwangsläufig sein müssen.
Genau, nicht sein müssen. Das klassische Interview als journalistische Form entspringt, glaube ich, seiner Logik einfach einer Schriftkultur. Da geht es, würde ich mal behaupten, in den meisten Fällen, also entweder sind tatsächlich schriftliche Interviews oder sie kommen aus eben so einer Traditionslinie. Da geht es ja sehr, sehr stark darum, auch Informationen zu verdichten. Also es gibt Rede und Gegenrede und der Journalist versteht sich ja schon als Antagonist, also als jemand, der gegen die Person, die da sitzt, arbeitet. Vielleicht freundlich, vielleicht auch nicht so freundlich, aber schon auf jeden Fall antagonistisch. Es gibt natürlich so den Extremfall, dass da jemand in Anführungszeichen so gegrillt wird. Aber auch wenn da jetzt jemand einfach nur ein Experte ist und vielleicht nicht ganz zum Punkt kommt oder so, dann würde man als Journalist eher dazwischen gehen und sagen, okay, können Sie das vielleicht nochmal in einfachen Worten sagen oder haben Sie das jetzt wirklich, also stimmt das denn überhaupt, können Sie das belegen und so. Also das wären ja so klassische Interviewfragen. Podcasts sind ja in dem Sinne nicht unbedingt kritisch. Und das meine ich jetzt auch gar nicht so wertend. Das muss man halt einfach nur wissen. Der Podcast, da lässt man ja in der Regel die Menschen sich aus sich selbst heraus entwickeln. Und sie können sich einfach mal aussprechen und haben dafür auch den Raum, den sie sonst nicht haben. Und das ist eher diese horizontale Logik sozusagen.
Ich bin hundertprozentig bei dir und ich sehe da tatsächlich auch ein Dilemma für Podcasts. Weil Podcasts, die haben ja diese Stärke, dass sie Menschen ausreden lassen, dass sie eine gemütliche Atmosphäre schaffen, dass sie Leute auf ihre Couch einladen und sowas. Ne? Und dann sitzt man da und dann macht man das Licht ein bisschen dunkler und dann hat man irgendwie einen schönen, tollen Podcast. Und ich habe das Gefühl, bei wirklich journalistischen Interviews ist es ein bisschen anders, weil man da nicht jemand wie einen Freund auf seine Couch einlädt, sondern die Medienmarke steht noch zwischen Journalist und Interviewgast und steht für journalistische Inhalte. Ne? Und bei Podcasts ist halt so, dass sich oft halt einem journalistischen Jargon bedient wird, dass gesagt wird, ja, ich habe recherchiert und so, aber dass halt nicht wirklich journalistisch interviewt wird, sondern eher das nette Gespräch geführt wird.
Ja.
Wachsen einem da als Journalist manchmal graue Haare, wenn man das so hört? Du hast vorhin Hotel Matze erwähnt und manche Gäste dort.
Ja, ja, also da wachsen, ja, also, ja, also ich meine, das ist schon so, also dass ich meine, natürlich gucke ich da mit so einem bestimmten Blick drauf und denke, wenn Menschen so Sachen behaupten, wo ich mir denke, Alter, das kannst du das nicht einfach stehen lassen, damit kannst du doch jetzt nicht durchkommen lassen, dann denke ich mir, okay, ja, das ist jetzt ja einfach nicht das Format dafür. Das ist auch natürlich irgendwo okay, aber ich wünsche mir halt natürlich schon, dass zumindest mehr Podcasts, das hängt auch damit zusammen, dass mir das, glaube ich, in vielen Fällen einfach besser mehr geben würde. Ne? Also, dass da so ein bisschen härter mit den Menschen mal ins Gericht gegangen würde, weil, ich meine, ein Gelaber gibt es ja dann ganz viel und so richtig kritische Formate eigentlich nicht so irre viele. Also nee.
Ich auch nicht. Also schon mal gar nicht, wenn das diese vorhin erwähnten Quereinsteiger sind. Denn angenommen, du bist jetzt wirklich Influencer XY, du bist bekannt geworden dadurch, dass du toll Sport gemacht hast oder richtig schön aussiehst, dann machst du irgendwann diesen Podcast und lädst dort Menschen ein. Aber wie viel Charakter und Mut bräuchtest du, irgendjemandem auch immer so richtig unangenehme Fragen zu stellen in deinem eigenen Wohlfühlformat, bei dir auf der Couch? Also ich glaube, sich das zu trauen, das ist noch mal schwieriger als für Journalisten, weil die halt ganz klar wissen, ey, das ist meine Rolle. Ich muss das jetzt hier machen.
Ja.
Und ja, ich glaube, wenn man sich darüber klar wird, dass es halt so Wohlfühl-Podcasts gibt, so nenne ich die jetzt einfach mal, und journalistische Formate, dann ist okay, wenn man von vornherein erwarten kann, das eine Genre bedient das andere das andere. Aber wenn diese Vermischung stattfindet, dann kommt es, glaube ich, zu Irritation.
Ja. Also ich glaube, es hängt auch einfach mit Geschäftsmodellen zusammen. Ne? Ich meine, es ist ja irgendwie klar, dass Leute, die einfach auf PR-Tour sind, und ich meine, ansonsten würde man sich ja als prominente Person auch nicht in den Podcast setzen, dann geht man natürlich dorthin, wo einem keine kritischen Fragen gestellt werden. Das überlegen sich natürlich die Podcaster auch und denken sich dann, okay, warum soll ich jetzt ausgerechnet der sein, zu dem niemand gehen will, weil ich der bin, der immer die nervigen Fragen stellt. Das ist natürlich auch so ein Faktor, würde ich mal behaupten.
Es hat dann so ein bisschen was von Journalismus-Light. Also man bekommt die super Reichweite als Gast, gerade wenn du ein kontroverser Gast bist und weißt, du vertrittst dann ein paar Thesen oder verkaufst ein paar Produkte, die jetzt vielleicht nicht allen gefallen, dann überlegst du dir wahrscheinlich dreimal, ob du dich auf den heißen Stuhl setzt bei der SZ oder bei der Zeit oder beim Spiegel.
Ja.
Oder ob du nicht vielleicht sagst, hey, dieser eine Influencer-Podcaster, der eine relativ große YouTube-Reichweite hat, oh, der hat doch auch einen ganz bequemen Stuhl. Ich glaube, da gehe ich lieber
absolut
hin.
Ja, ich meine, ich merke das ja auch. Ich meine, ich bin ein Filmjournalist. Das heißt, ich spreche immer wieder mit Filmemachern, mit Schauspielerinnen und so weiter. Und also man merkt ganz stark, dass halt einfach vieles so abwandert in so Bereich YouTube, Podcast, weil das natürlich für die Leute auch viel besser funktioniert. Ne? Ich meine, warum sollen die sich zu irgendeinem Journalisten setzen, der dann irgendwie kritische Fragen stellt, wenn sie halt auch einfach irgendwie Hot Chilis essen können und dabei irgendwie funny und witzig sich den Leuten präsentieren können, oder weiß ich nicht, wie jetzt Matthias Döpfner irgendwelche sexuelle Machtmissbrauchsgeschichten im eigenen Verlag aufarbeiten. Ja, dann setzt er sich halt zu Matze Hilscher und der dann wird so ganz gefühlig mal nachgefragt, wie es ihm denn so geht jetzt mit all den Vorwürfen und so. Und das ist halt, also ich will gar nicht so haten und da so ein Format herausstellen, aber ich glaube, jeder kennt ja diese Art der Frageführung, die halt sehr, diese Kumpeligkeit und so. Und ich meine, ich hatte jetzt gerade, wann war das? Vergangene Woche habe ich mit Josh Safdie gesprochen. Das ist der Filmemacher, der Marty Supreme gemacht hat. Der einer ganz, ganz heißer Anwärter auf verschiedene Oscars, also gerade eigentlich so wahrscheinlich so mit der hotteste Indie-Filmregisseur der Welt, kann man sagen. Also der, und da gab's, wie es halt leider auch häufig ist, zur Zeit der, also kurz bevor die Oscar-Votings durch sind, werden dann irgendwelche dirty Geschichten ausgegraben, und da muss man sich als Journalist angucken, was ist da so wirklich dran? Kann man darüber jetzt, sollte man darüber berichten? Macht man sich dazu einem Werkzeug auch von so einer Smear-Campaign möglicherweise? Es ist oft wahnsinnig kompliziert, so auch in diesem Fall. Und dann gehst du eben in dieses Interview. Ich will das jetzt gar nicht auswalzen. Ich glaube, da muss sich jeder, was da los war und so, das kann ja jeder selber recherchieren, und dann geht man eben in dieses Interview und weiß so, man steckt es in diese Rolle, man ist halt Journalist, man ist kritischer Journalist, man muss da nachfragen quasi schon eigentlich, man kann ja nicht sagen, ja, diese Vorwürfe sind mir irgendwie egal, das nehme ich jetzt irgendwie persönlich aus irgendwelchen persönlichen Bewertungsgründen nicht ernst, sondern nein, ich muss natürlich nachfragen. Und dann war das in dem Gespräch natürlich extrem unangenehm, also es wurde nicht abgebrochen, was schon mal gut war. Aber die Agenten hinten dran, die da alle mit dem Call sitzen, die waren dann natürlich, wie ich dann hinterher erfahren habe, hoch aufgebracht, oder wie man das nennen soll, und was denn dann auch nachgefragt, was denn in einem Interview los gewesen sei und so, bei den deutschen Presseagenten wiederum. Und das sind so Sachen, da, ich meine, wir kriegen das schon richtig mit als Journalisten, dass halt viele, gerade die großen Studios inzwischen oft sagen, nö, also Journalisten, also warum sollen wir unsere Leute denn da reinsetzen, wenn die da eh nur gegrillt werden und irgendwie dann schreiben die noch irgendwie Filmkritiken, die nicht nur Fangejubel sind, sondern schreiben halt auch mal, dass ein Film einfach gar nichts taugt und so. Das sind so Mechanismen, die halt schon erodieren, die, wo auch die Geschäftsmodelle so langsam kaputt gehen, während halt dieses ja letztlich PR und Kumpelei und so, das sind so Sachen, die halt besser funktionieren. Das ist tatsächlich so.
Wenn wir dann zum Abschluss nochmal auf Podcasts schauen, wenn wir dann sehen, okay, Podcasts sind dann in manchen Teilen einfach wirklich so ein Schmusemedium, so ein Wohlfühlmedium. Geht das denn zusammen mit dem neuen Leitmedium?
Ja, also ich glaube, in einer Welt, in der das Bedürfnis nach Schmusigkeit sehr, sehr hoch ist, glaube ich, geht das
Schmuse-Leitmedium Nummer 1.
Ja, hat sich in die Herzen der Menschen geschmust. Also ich glaube, so funktioniert das. Ja. Also ich bin ziemlich sicher, dass die nächsten Wahlkämpfe werden halt auch wieder sehr über gesprochene Sprache entschieden werden. In den USA war es jetzt beim vergangenen Wahlkampf schon so, das wurde die Podcast-Election genannt. Ich glaube, der Schmusigkeit gehört die Zukunft.
Hoffentlich nicht.
Ja, ja, also ich meine, es ist ja immer Gegenbewegung und Bewegung und Gegenbewegung ist ja immer beides gleichzeitig.
Hast du zum Schluss noch irgendwas auf dem Herzen, was du der Podcast-Community, den Naps-Hörern gerne mitgeben wollen würdest?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, eine sehr offene, sehr weite Frage, aber ich glaube, da fällt mir so spontan nichts ein, außer dass Sie sich vielleicht mal die Podcasts der SZ angucken oder angucken eben gerade nicht, anhören sollten.
Empfiehl mal einen.
Da könnte eventuell sogar auch irgendwann mal ein Feuilleton-Podcast dazukommen, der ganz, ganz cool werden könnte. Mal schauen. Also auch wir als SZ podcasten ja fleißig mit und so, und alles, was ich jetzt hier so kritisiert habe, wird dann natürlich viel besser und viel geiler sein. Und insofern einfach mal reinhören vielleicht, um ein bisschen Werbung zu machen für meinen Arbeitgeber.
Für den Fall, dass jemand von den Hörern dich erreichen möchte, gibt es da irgendwie einen guten Kanal, wo du gut ansprechbar bist?
Ja, also man kann mich einfach googeln zusammen mit SZ, dann gibt es mein Autorenprofil, da findet man meine E-Mail-Adresse, das sehe ich dann sehe ich am besten. Also man kann mich auch über Instagram, man findet mich, glaube ich.
Das war Philipp Bovermann, SZ-Journalist, mit seinem Text "Wir hören Stimmen, sollten wir uns Sorgen machen", einmal kurz in der Review hier im Naps-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage bis zur nächsten Episode. Danke, Philipp.
Dankeschön.
Das war Naps, Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.